Bambi.
Oder wie man auf Französisch auch sagt, Bambon. Oder Bamon. Das B ist stumm. Beziehungsweise, wenn das B stumm wäre, wäre es Amon.
Bambi wäre es. Amon. Bambi ist das nicht das Jury-Mitglied aus Let's Dance.
In diesem Sinne einen schönen guten Tag bei den zwei Prinzessinnen. Das sage ich mit extra
die
viel
Bass. Die
über
Disney reden.
Die über Disney reden, richtig. Mit der Betonung, dass wir stolz zwei Prinzessinnen sind und dass das mit Sicherheit keine Abwertung des weiblichen Geschlechts ist. Eher eine Bewunderung. Wir werden nämlich einfach gerne Prinzessinnen. Und wir reden über Disney-Filme heute über Bambi. Und du bist Christoph Mathieu.
Ein Film, in dem gar keine Prinzessin vorkommt.
Richtig.
Sondern nur ein Rehkitz.
Nur ein Rehkitz. Und heute sitzen aber auch zwei, die quasi wie Rehkitzlein auch in die Kamera schauen
weil wir
können.
Beide, wer uns nur hört. Braune Augen haben.
Genau. Wer uns nur hört, kann das gerne auf unserem YouTube-Kanal mal sehen. Und für die, die uns gerade sowieso zuschauen.
Aber Dominik, du hast auch schon ganz schön prächtiges Geweih.
Ja.
Schade, dass ihr das nicht sehen könnt.
Das klingt so falsch.
Ja, man sollte niemals Disney-Filme mit erwachsenen Augen betrachten.
So ein prächtiges Geweih. neben mir sitzt übrigens Christoph Mathieu, unter anderem Drehbuchautor. Wir haben zusammen auch meine Stand-Up-Show gemacht, bis allgemein sehr, sehr belesen. Und
ja, deswegen mache ich auch so kluge Scherze.
Auch so kluge Scherze. Und bis Star-Podcast dabei, zwei Prinzessinnen.
Genau, und Dominik Porschen, weniger belesen, aber dafür kennt er sämtliche Filme der Welt und redet darüber auf seinen YouTube-Kanälen Filmfabrik und Filmlounge und in seinen Stand-Up-Shows und überhaupt, sein ganzes Leben dreht sich um Film.
Korrekt. Und trotzdem fühle ich mich mit dieser Einleitung etwas dümmer als du, aber das ist okay.
Nein, bist du nicht.
Na doch, ein bisschen.
Nein, du fasst jetzt Bambi zusammen, um deine Intelligenz unter Beweis zu stellen.
Ja, verdammt.
Fassen Sie den Film Bambi in 5 Sätzen zusammen.
Okay, hui. Wir sind in einem Wald und verbringen ein gutes Jahr, quasi alle 4 Jahreszeiten in dem Wald und werden Zeuge davon, wie einmal unser Kameramann auf den Boden schlägt und deswegen Störgeräusche erzeugt und zum anderen, wie ein kleines Reh geboren wird, was Bambi genannt wird. Und der ganze Wald ist in Aufruhr und wir begleiten Bambi beim Erwachsenwerden, den Wald erkunden, aber eben auch bei dem ersten Schicksalsschlag und wie sich eben der kleine Bambi durch den Wald schlägt. Wir erfahren sehr viel über die Natur und vor allen Dingen aber über das Erwachsenwerden.
Es ist ein Spoiler, wenn wir sagen, dass Bambis Mutter stirbt. Das darf man spoilern, oder?
Nee. Ja, also vielleicht, normalerweise würde man es nicht tun, aber bei einem Film, der bereits 70 Jahre alt ist oder älter, finde ich, gehört das zum allgemeinen Wesen. Außerdem wollen wir ja über diese Filme hier im Detail sprechen und empfehlen immer grundsätzlich vorher, dass man den Film gesehen hat.
Stimmt, deswegen ist dieser Podcast absolut spoilerlastig.
Absolut.
Also ich finde, man könnte Bambi auch zusammenfassen als König der Löwen im deutschen Wald, ohne Löwen, dafür mit Rehen.
Ja, aber war das sonst, war meine Zusammenfassung sonst
ja,
halbwegs
korrekt? Die war toll, die war ein Zeugnis deiner großen Intelligenz.
Ich habe Gänsehaut. Ja, was auffällt ist, dass Disney hier ja von Anfang an eben wollte, dass alles so natur- oder detailgetreu wie möglich dargestellt wird. Ich kenne diese Bilder noch wieder, wie dieses Reh da auch im Studio ist, wo diese Zeichner drumherum sitzen und versuchen, das Reh vernünftig zu malen. Und das fällt schon auf bei dem Film.
Ich meine, die haben den Film 7 Jahre lang gezeichnet. Ne? Die haben ewig, haben sie den verschoben. Und jetzt mal ohne Quatsch, wenn man sich den anguckt, das haut einen doch echt heute noch von den Socken.
Das ist
also unfassbar, wie gut
weiß,
dieser Film aussieht.
Dass das auch noch gezeichnet ist. Für mich war das so der erste Dokumentarfilm in Farbe der Welt gefühlt.
Ja, er fühlt sich wirklich wie ein Dokumentarfilm an. Und er sieht einfach unfassbar schön aus. Also wirklich, wir hatten ja schon bei Schneewittchen darüber gesprochen, wie gut das Licht und das Wasser da aussieht. Das sieht ja hier perfekt aus. Das ist ja, es ist magisch. Man muss es wirklich so sagen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und was mir auch aufgefallen ist, das habe ich dann aber recherchiert, wie man es gemacht hat, weil ich ja keine Erklärung fand aus dem eigenen aus meiner eigenen Intelligenz schöpfend, habe ich die Erklärung nicht gefunden. Aber was mir aufgefallen ist, das ist der erste Disney-Film, der scharfe Verlagerungen hat. Also wo du ein gezeichnetes Bild hast und plötzlich wird der Hintergrund unscharf und der Vordergrund scharf. Und ich habe gedacht so, ja okay, wie zeichnet man denn Unschärfen? Das ist ja nicht zu bewältigen. Und dann habe ich das recherchiert und gesehen, dass die verschiedene Scheiben bemalt haben, bis zu sieben Stück, die übereinander waren, sodass die Kamera durch alle Scheiben hindurch gefilmt haben. Auf jeder Scheibe war dann ein anderer Layer quasi gemalt vom Bild, sodass das Bild auf sieben Scheiben aufgeteilt war. Und dann konnte man die einzelnen Scheiben scharf stellen. Das ist
Wahnsinn.
Ja,
du musst für ein Bild sieben Scheiben anmalen.
Du musst erstmal so hohen Raum haben, dass du überhaupt sieben Scheiben. Aber weil die Kamera ist ja auch entsprechend wuchtig. Es gibt da wirklich tolle Bilder. Also auf unserem Instagram-Kanal werde ich mal ein Bild von dieser Kamera verlinken.
Oh ja, sehr gut. Sehr gut.
Zwei Prinzessinnen Podcast.
In der Infobox auch verlinkt. Genau. Du merkst aber auch, dass sie das eben so detailgetreu zeigen wollten und sich selber in ihre eigenen Bilder verliebt haben, denn auch aus heutiger Sicht, ich bin 100% bei dir, dass es total magisch ist, aber falls ihr den mal wieder schauen wollt oder überhaupt mal schauen wollt, stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass besonders der Anfang sehr viel Zeit nimmt, einfach diese Landschaft zu genießen und durchaus ein bisschen zu präsentieren. Es ist auch ein wenig Technik-Demo gewesen, was sie da gemacht haben, um zu zeigen, das ist eigentlich gerade der Stand, guck mal, wieso sieht die Natur aus, denn ja, gerade die ersten Minuten passiert fast nichts, außer dass man durch diesen Wald schwebt, und das ist schon sehr, sehr schön.
Ja, obwohl ich finde, dass der Film sehr subtil ein großes Drama erzählt, der hat tatsächlich nicht dieses Ding, was dann später beim König der Löwen, ich finde, man kann diese Filme wirklich sehr, sehr gut miteinander vergleichen, weil in beiden Filmen geht es darum, dass ein Thronfolger geboren wird, also bei Bambi eben der künftige Herrscher des Waldes, bei König der Löwen der künftige Herrscher der Savanne, und dass es in beiden Filmen darum geht, dass dieser Thronfolger alle Lektionen des Lebens lernen muss, mit Trauer umgehen, über Loslassen lernen, Leichtigkeit lernen, ein bisschen zu Verantwortung übernehmen und so weiter. Das kommt in beiden Filmen vor. Wenn König der Löwen natürlich viel dramatischer, so im Shakespeare'schen Sinne mit großen Intrigen, die gegen den Thronfolger gesponnen werden.
Vor allen Dingen, weil da auch die Gegenspieler als eigene Figuren da sind. Das hast du ja bei Bambi gar nicht.
Das hast du da nicht. Es gibt keine dramatischen Entsprechungen. Ja. Aber es passiert trotzdem das Gleiche.
Absolut.
Das ist faszinierend, dass das alles so was Authentisches hat, dass sich das wirklich anfühlt, als würde man die echte Natur sehen und sich das große Drama eigentlich sehr subtil in dem Film abspielt. Weil es passiert auch all das. Nicht umsonst ist auch dieser Schock über die tote Mutter, also dass die Mutter erschossen wird, so prägend wohl gewesen, weil alle reden ja davon, dass sie als Kind traumatisiert worden seien, dass Bambis Mutter gestorben ist. War ich ehrlich gesagt nie, muss ich zugeben. Also das hat mich als Kind gar nicht
ja
so...
Du musstest ja auch noch den Schocker holen, beinahe von einem Elefanten zermalmt geworden zu sein. Ja, wer sich fragt, was ist das für eine Geschichte, hört sich nochmal unsere
Folge
von Dumbo.
Ja, und natürlich hatten wir ja zu dem Zeitpunkt schon König der Löwen gesehen, und Mufasas Tod ist dann doch nochmal eine Ecke härter. Aber was natürlich, wo
du hast. Du hast erst König der Löwen geschaut und
ja,
dann Bambi?
Ja, ich glaube schon.
Ich habe
Bambi nicht als kleines Kind gesehen.
In meiner Jugend kam der nochmal ins Kino. Nicht in meiner Jugend. Das klingt so, als hätte ich mit 14 gesehen. Als ich klein war, Anfang der 90er, musste es nochmal eine Wiederaufnahme von Bambi gegeben haben. Ich habe den nämlich definitiv im Kino gesehen.
Ah, okay, nee, ich hab den auf Video gesehen, und auch, ich bin mir ziemlich sicher, als ich schon ein älteres Kind war, so 11, 12.
Was mir wieder, also jetzt aufgefallen ist, dass die Nebenfiguren, die ich viel präsenter im Kopf hatte, Klopfer ist ja noch halbwegs präsent, aber vor allen Dingen Blume, auch wenn man irgendwie das Poster oder das Cover sieht, ist es ja so, als wären es die großen Abenteuer von diesen drei Tieren, und Blume findet fast ja gar nicht statt. Du hast einmal die erste Begegnung, dann wir verlieben uns und ich mache Winterschlaf. Also ich würde behaupten, dass Blume eine Screentime von unter 2 Minuten hat, grob, und trotzdem ist es so als Figur, als große Freund von Bambi total haften geblieben, und als ich den jetzt gesehen habe, dachte ich, ja, pff, das ist, also Die Wachteln sind genauso damit dabei.
Ja, weil aber der Film natürlich, das haben aber sowieso die guten Disney-Filme eh gemeinsam, dass sie die Figuren so klar zeichnen und jede einzelne Szene emotional immer so auf den Punkt ist, dass die ja beim Erinnern an den Film immer wachsen. Dass die Filme werden ja größer, wenn man sie mit sich rumlässt. Also, ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das jetzt beim Wiederanschauen dieser Filme häufig, dass ich den gucke, beim Anschauen sehe, oh, das ist ja, das habe ich alles viel größere in der Erinnerung.
Ja, immer,
und so weiter.
Immer.
Und wenn ich dann den, und dann gehe ich so 2-3 Tage mit dem Film im Hinterkopf nochmal rum und dann fällt mir dann wieder auf, wie. Dann fallen sich
hat.
Die Emotionen ja. so im Kopf quasi.
Und das daran ist, siehst du auch, dass du als Kind logischerweise und zum Glück anders diese Filme schaust und dass eben die Emotionen, also dass du die viel mehr mit dem Herzen schaust und dass die Emotionen eher haften bleiben, als dass ich natürlich, machst du dir als 7-, 8-, 9-Jähriger jetzt keinen Kopf über, wie ist jetzt die Geschichte erzählt, wie ist sie aufgebaut und bla. Das ist ja jetzt alles so theoretisches Gewichse, was wir uns in unserem Kopf dann irgendwie machen. Aber wenn du denn nur aus dem Bauch, nur mit dem Gefühl schaust, ist es logisch, dass diese Figuren, weil sie, genau wie du sagst, auch an wichtigen Punkten ja in der Geschichte auftauchen oder vor allen Dingen auch bei Blume ja sogar noch ein wenig Wissen vermitteln. Deswegen das hat ja dieser Film diesen Eindruck von Dokumentarischem, denn du lernst ja richtig viel. Also als Kind über den Wald lernst du ja da ordentlich was, finde ich.
Das stimmt. Und gerade durch die Auslassung, die der Film ja auch macht, entfaltet sich ja auch wirklich werden die Sachen ja auch größer. Also dadurch, dass sie nicht die ganze Zeit, dass sie nicht überpräsent sind, macht sie ja in dem Film tatsächlich größer. Das beste Beispiel sind ja die Menschen. Es gibt ja, wie du gerade schon sagtest, keinen klaren Antagonisten, keinen Gegenspieler von Mami, außer der Hirsch in der einen Szene, der dann kurz mit ihm sich balzt, aber das ist ja nur eine Anekdote eher, als dass das ein Gegenspieler sind. Die eigentlichen Feinde sind ja die Menschen, die ja nie zu sehen sind, die ja, wo nur immer deren Präsenz behauptet wird und dann mal der Schuss zu hören ist, wenn die Mutter erschossen wird. Ansonsten sind die ja gar nicht zu sehen.
Und das Feuer, die das Feuer schuld sind.
Genau, richtig. Aber die sind immer nur indirekt da. Ja. Und dadurch aber auch bei allen Szenen als übergeordnete Bedrohung immer spürbar. Das macht den Film ja auch, selbst wenn er unschuldige Szenen hat, fühlt er sich immer episch an, weil man immer weiß, dass alles, was wir da sehen, in einer Welt spielt, in der die alle jederzeit sterben könnten, in der einmal, wo die einmal falsch ab, die biegen einmal falsch ab und schon sind sie im Gebiet, wo sie sterben können.
Und das finde ich von der Erzählweise, also einmal das, aber finde ich das halt sehr geschickt, weil du eben wirklich aus der echten Sicht der Tiere das erzählst und deswegen maximal auch ja nur grob mitbekommst, dass diese Gefahr da ist und du dich nicht weiter mit den menschlichen Antagonisten überhaupt beschäftigen würdest. Denn warum zur Hölle sollte jetzt ein Reh, was natürlich diesen Fluchtinstinkt hat, jetzt Menschen beobachten oder überhaupt irgendwie eine Wahrnehmung von diesen Figuren mitnehmen. Deswegen finde ich das total geschickt, dass du nonstop in der Sichtweise von Bambi beziehungsweise den Tieren bleibst und so ist die Angst auch viel größer und realer, weil sie eben gar nicht greifbar ist. Mhm. Für uns als Tier. Ich fühlte mich da auch ein wenig, als wäre ich selber Bambi.
Ja, was mir da auch noch aufgefallen ist, ist, dass das wirklich auch die Tiere sich sehr tierähnlich verhalten, also auch wirklich so bewegen wie Tiere und so weiter. Und Disney in dem Film darauf verzichtet, dass die Figuren singen. Das ist ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich, dass ja, weil zudem, es ist ja in einem klassischen Disney-Film, hat ja jede Figur dann nochmal ihre Nummer, ihre Gesangsnummer und die großen Gefühle werden durch Lieder ausgedrückt. Natürlich kommen in dem Film trotzdem Lieder vor, aber die werden immer von einem Chor gesungen aus dem Hintergrund. Und was da auffällig ist, ist, dass in dem Film die Natur zu singen scheint. Also da gibt es zum Beispiel den Regensong oder den...
Tropf, 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 tropf.
Ja,
Hammer.
Kannst du ihn auswendig? Ich hätte ihn niemals im Ohr gehabt gerade.
Nein, aber ich habe, ja, kann ich. Nee, tatsächlich nicht komplett, aber ich habe ihn gerade wieder im Ohr.
Genau, und dann gibt es noch den Song übers Verliebtsein. Mhm. Und
quasi die künstlerisch anspruchsvollere Variante von Can you feel the love tonight?
Jetzt willst du doch wohl nicht Elton Johns Kunstfertigkeit in Frage stellen.
Nein, aber sie ist popkulturell auf einem anderen Level als der Liebessong in Bambi. Ich möchte sagen, das ist genretechnisch zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, das stimmt, das ist
deswegen
richtig.
Meine ich nur der anspruchsvolle Wald Can you feel the love tonight? Aber damit meine ich nicht die Variante von Beyoncé in dem neuen König der Löwen. Das war furchtbar.
Ja, ja, ja. Da können wir, da müssen wir zum Glück jetzt nicht drüber reden, nein, sondern in.
Aber schon mal eine Ankündigung. 80 Folgen. In Folge 44 werden wir, ja, ja.
Meinst du, wir sind bei 44 schon beim Lion King angekommen?
Keine Ahnung.
Ich glaube, ich fürchte nicht. Ich glaube, das dauert noch. Es kommen noch sehr viele Filme, die keiner von uns kennt.
Das machen wir in der Sommerpause, wo sowieso niemand zuhört.
Ja, aber wie gesagt, es ist einfach sehr auffällig, dass die Lieder von einem Chor gesungen werden und dass es fühlt sich so an, als würde die Natur quasi singen in diesem Film.
Ja, gottgleich fast schon, oder so, ja. Engelsgleich.
Ja, genau. Und das ist, ja, dieser Film ist insofern tatsächlich eine Liebeserklärung an die Natur und ein, ja, der erste Zeichentrick-Dokumentarfilm. Ja. Und hast du den zweiten Teil eigentlich zufällig gesehen?
Nee.
Bambi 2 von 2006?
Du hast mir das erzählt. Ich habe lustigerweise damals auch schon im Kino gearbeitet, als dieser Film im Kino lief. Grüße ans Kapitol-Theater in Kerpen.
Der lief im Kino, ne?
Ja,
das ist
ja
einer der wenigen Disney-Fortsetzungen.
Lief auch gar nicht so schlecht, glaube ich, damals.
Ja, ich habe den jetzt zum ersten Mal geschaut und der ist auch tatsächlich nicht übel. Weil diese, normalerweise sind ja die Fortsetzungen, die stinken ja normalerweise ab, ne? Von den, das war ja auch eh immer, ich fand das immer ganz furchtbar, wie Disney immer zu seinen großen Filmen dann also so Sequels rausgehauen hat, die dann direkt auf DVD rauskamen und total, man dachte, habt ihr keinen Respekt vor eurem eigenen Werk, dass ihr jetzt da so dumme Stories noch schreibt. Aber bei Bambi funktioniert es tatsächlich. Das ist, da geht es darum, dass der Film spielt nämlich kurz nach dem Tod von Bambis Mutter und also spielt mitten im ersten Teil drin, was ja schon eine echt schlaue Idee ist. Und handelt davon, wie Bambi und sein Vater, der Hirsch des Waldes, also der König des Waldes, sich näher kommen und
also quasi das, was, wo wir auch dann eigentlich ausgeschlossen werden in Teil 1, weil plötzlich sehen wir ja den etwas älteren Bambi ebenfalls mit einem gewaltigen Geweih.
Und alles das, was quasi der König der Löwen hat und Bambi nicht hat, hat dann Bambi 2.
Aber okay, das ist keine dumme Idee. Das heißt, man kann Bambi 1 und Bambi 2 schauen, um das Gesamtwerk und um die Gesamtkomplexität dieses kleinen Rehs zu verstehen. Das klingt jetzt irgendwie so, als würde ich mich drüber lächerlich machen. Merke ich gerade selber, aber so meine ich es gar nicht. Aber dann funktioniert das ja tatsächlich gut.
Das funktioniert wirklich gut. Den kann man, also wenn ihr den noch nicht geguckt habt, kann ich empfehlen, Bambi 2 auch mal anzuschauen.
Aber auch hier, wie bei den anderen Filmen auch, ich bin immer wieder noch davon fasziniert, wie schnell so ein Ende da immer so dran geklatscht wird, so, ah ja, erledigt, la 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 la, Ende. Also ich finde, hier sind bei all diesen Filmen, hat man irgendwie nie mehr als 2,5 bis 3 Minuten sich für ein vernünftiges Ende genommen.
Das ist aber ein Phänomen, was du bei älteren Filmen eh hast. Also auch Hitchcock-Filme haben meistens Finale, Problem gelöst,
Bums.
Ende, Ende. Das war früher einfach so. Das muss man wirklich sagen, dass wir das haben, dass wir noch so 5 bis 10 Minuten
so einen kleinen Epilog
Geplänkel bekommen, wo man dann nochmal sich so in aller Ruhe von allen Figuren verabschieden kann, ist eigentlich relativ jung im Film. Also vor den 60er Jahren würde ich mal behaupten, gab es das fast gar nicht.
Völlig crazy, weil wie man sich daran gewöhnt hat, dass das Ende nochmal auserzählt wird.
Ich meine, selbst epische Filme wie Ben Hur, ne, die fast 4 Stunden dauern, hören sofort auf, kaum dass das Problem gelöst ist, dass der zentrale Konflikt vorbei ist. Da fallen sich alle in die Arme und sofort ist Schluss. Da gibt's keinen.
Bald willst du auch noch drumherum reden.
Ja, das ist so, das ist ein. Deswegen würde ich jetzt nicht Disney den Strick drauf sehen.
Mir fällt jetzt da.
Du vermisst auf. Es ein bisschen. Du hättest gerne noch ein bisschen Zeit mit Klopfer und Blume und.
Voll!
Würdest noch mal gerne so.
Voll!
Ade sagen.
Ja.
Zu den Tieren.
Voll!
Aber was tatsächlich auch. Der Film hat ja noch weitere prägende Elemente. Nämlich, es ist auch der allererste Disney-Film, der asiatischen Zeichenstil integriert hat.
Da merkt man wieder, Christophe Mathieu
hat die Bücher gelesen.
Und ist super intelligent. wer Bücher liest, ist super intelligent.
Nee, weil sie hatten nämlich tatsächlich das Problem, weil sie wollten ja, dass die Natur besonders realistisch aussieht und sich das Ganze wie ein Dokumentarfilm anfühlt. Jetzt hatten die aber das Problem, dass zeichne mal einen Wald so, dass der realistisch aussieht, aber trotzdem noch abstrakt genug ist, dass man sich jetzt nicht bei jedem einzelnen Bild so viel Zeit lassen, so viel Zeit nehmen muss, dass man ein Jahr nur für den fürs Hintergrundzeichnen verwendet. Und da hatten sie, da haben sie tatsächlich einen Weg gefunden und nämlich einen Zeichner eingestellt namens Tyrus Wong, der ist Chinese und hatte eine bestimmte asiatische Zeichenmethode, mit der man allein durch Lichtsetzung und allein durch Andeutungen von Schatten ein sehr authentisches Feeling erzeugen konnte. Und deswegen sind alle Hintergründe bei Bambi in einem asiatischen Zeichenstil gehalten, der von diesem Zeichner aus der asiatischen Kultur dahin gebracht wurde und der tatsächlich diesem Film nochmal diesen ganz besonderen, ja, sehr authentischen Look gibt, aber auch künstlerisch sehr hochwertig, der sich auch dadurch ein bisschen von den anderen Disney-Filmen unterscheidet im ganzen Feeling.
Wenn du das jetzt sagst, kann ich nur dein eigenes T-Shirt zitieren. You always make me happy, you are the best. Was für eine schöne Anekdote. Ja, doch, ich sehe es gerade. Das ist mega spannend.
Ich weiß nicht, wie ich auf die Anekdote reagieren sollte. Deswegen lese ich einfach vor, was auf seinem T-Shirt steht.
Ich dachte, das wäre eine schöne You are the best als Kompliment zu verpacken.
Ja, natürlich. Aber ich habe das T-Shirt doch angezogen, damit du dich geschmeichelt fühlst. Was steht denn auf deinem T-Shirt? Was Asiatisches?
Ja, deswegen, weil ich das eigentlich wusste. Das steht eigentlich, alles, was du erzählt hast, steht in einer Zeile.
Soll ich dir noch eine Anekdote erzählen? Soll ich noch Hintergrundwissen auspacken?
Wenn du zum Abschluss noch eine schöne Anekdote hast.
Das ist der erste Disney-Film, der einen richtigen Score hat. Also einen wirklich, war ein Filmkomponist, wo es nicht darum ging, einfach nur Songs zu schreiben. Wo es darum ging, wo Disney wollte, dass ein wirklich dramatischer Filmscore geschrieben wird, wie bei einem Realfilm. Und der wurde dann auch komponiert von Edward H. Plump. Und jetzt kommt das Ding, ihr könnt den Soundtrack auf Spotify euch anhören. Ich habe schon geguckt, den gibt's da. Wenn ihr mal schaut oder auch im Film drauf achtet, wenn die Menschen auftreten, dann kommt eine Melodie, die geht so. Und das ist das gleiche Thema, wie es John Williams später für Der weiße Hai genommen hat. Und das heißt, John Williams
hat Bambi.
Das weiße Hai-Thema aus Bambi. Der einzige Unterschied ist, dass es im Bambi-Thema dann noch eine dritte Note gibt, auf die John Williams verzichtet hat. Aber ich fand das schockierend, wirklich. Als ich das gelesen habe, weil ohne
Witz... John Williams, du kleine Copycat.
Ich bin ja großer John Williams-Fan. Ich liebe John Williams-Soundtracks. Und ich verehre den Jaws-Soundtrack. Aber und man hört sich das an und es klingt wirklich wie bei Jaws. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Aber gut, besser gut adaptiert. Weil John Williams klaut nicht, als schlecht neu gemacht, ne?
Da ist was dran. Ach, schön. Guck mal. Und da sitze ich hier und lerne auch noch einiges dazu. Das heißt, das würde mich jetzt darüber überleiten. Das Publikum.
Das macht dich nicht immer so klein.
Naja.
Von wegen, als würde ich dich hier immer. Nein. Als wäre dieser Podcast quasi.
Nein.
Als wärst du das Kind und ich wär Graf Zahl, der das Buchstabieren beibringt.
Lass mich doch ein wenig damit kokettieren. Ich möchte mich nicht klein machen, Graf sondern Zahl, dich nur größer. Der das
Buchstabieren beibringt.
Ich möchte dich nur größer machen, Christoph Matthias. Nur größer. Von euch würde ich gerne wissen, wie ist es denn euch ergangen? Hattet ihr auch den Eindruck, es ist wie so ein Dokumentarfilm, der ganz anders die Geschichte erzählt als die anderen Filme? Schreibt das gerne mal rein.
Und wurdet ihr traumatisiert durch den Tod von Bambis Mutter?
Das ist eine gute Frage.
Dafür, dass es bei Bambi immer nur um Bambis Mutter und deren Tod geht, haben wir echt wenig darüber gesprochen.
Ja, weil es auch für mich gar nicht so... das arme Reh. Und wollt ihr noch mehr von den zauberhaften Christoph Mathieu Anekdoten in weiteren Folgen lesen, hören, schauen, ansehen, wie dem auch sei. Schreibt es auch in die Kommentare und du kannst uns jetzt ankündigen, was wir für die nächste Folge gesehen haben müssen.
Für die nächste Folge werden wir Mist. Was ist die nächste Folge? Nein.
Saludos Amigos und die drei Caballeros.
Genau, Saludos Amigos und die drei Caballeros. Das sind zwei relativ kurze Filme, zwei sehr besondere Filme, die wir beide noch nicht gesehen hatten, die wir jetzt zum ersten Mal für diesen Podcast angeguckt haben. Und eigentlich thematisch so eng zusammenhängen, dass wir sie in eine Folge packen. Das macht mehr Sinn.
Und vielleicht auch, weil wir über einen alleine nicht reden wollen. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Christoph Mathieu, es war mir ein Fest.
Genau. Und vergesst nicht, wenn der Jäger waldgerecht gejagt hätte, hätte er nicht nur die Mutter erschossen, sondern auch Bambi selbst. Weil man darf, wenn man ein Reh erschießt, das einen Kitz dabei hat, das Kitz nicht überleben lassen.
Das muss ich verdauen. Bambi hätte eigentlich tot sein müssen, Leute. Was für ein unrealistischer Film.
Das soll eine Natur-Doku sein.